HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister, einen schönen guten Morgen. Das Münchner Stadion in Regenbogenfarben hat es am Ende nicht gegeben, aber schon die Diskussion darüber hat die Aufmerksamkeit auf ein Symbol gelenkt, das für sexuelle Vielfalt steht, aber noch viel mehr symbolische Dimensionen hat, nicht zuletzt in Religion und Philosophie. Und ein paar Facetten dieses bunten Spektrums wollen wir in unserer Sendung Himmel und Erde nachgehen, denn der Regenbogen verbindet ja nicht zuletzt beides, den Himmel und die Erde. Es ist mit Sicherheit eine der bekanntesten und beliebtesten Geschichten in der Bibel. Noah mit seiner Arche in der Sintflut. Und dann Gott spannt einen Regenbogen zwischen Himmel und Erde. Ein großes Aufatmen, die Sintflut ist vorbei. Aber nicht nur das Judentum und in seinem Gefolge das Christentum haben den Regenbogen als wichtiges Zeichen und Symbol. Eigentlich in allen Kulturen und Religionen gibt es Geschichten rund um den Regenbogen. Aber wofür steht dieses Symbol des Regenbogens und warum sind wir so fasziniert, wenn wir einen sehen? Diese Fragen hat mein Kollege Lothar Bauerochse an Christoph Quarch gestellt. Er ist Buchautor und Philosoph und Denkbegleiter aus Fulda. Und seine erste Frage: Wie ist das mit dem Regenbogen? Beschäftigt der eigentlich auch die Philosophen?
Ich habe schon befürchtet, dass Sie mir so eine Frage stellen würden, Herr Bauerochse. Und ich habe auch deshalb mal ein bisschen nachgeschaut und recherchiert. Aber ich muss Ihnen gestehen, ich habe keine irgendwie namhafte philosophische Stelle gefunden, die direkt auf den Regenbogen eingeht, außer in meinen eigenen Werken, wo ich nämlich tatsächlich gerne mit dem Regenbogen als einem Symbol oder einer Metapher arbeite. Und zwar, wenn ich über Religionsphilosophie rede. Das passt ja auch hier in unser Format. Der Regenbogen ist nämlich ganz wunderbar als ein Symbol dafür, wie sich das eine weiße Licht, in dem es durch ein Prisma gebrochen wird, in ein buntes Spektrum von Manifestationen oder Erscheinungsformen auffächert. Und das kann man halt sehr schön auch als eine Metapher für das Göttliche oder das Göttliche Eine deuten, das sich dann in die bunte Vielfalt von unterschiedlichen Manifestationen, sei es jetzt in Gestalt von den Göttern des Mythos oder der verschiedenen Religionen, auffächert. Mhm. Aber dieses Verhältnis von Einheit und Vielfalt, das kann man am Regenbogen wunderschön ausdrücken. Und das ist natürlich ein sehr philosophisches Thema.
Mhm. Ein Licht in vielen Farben. Gehen wir mal so ein bisschen durch den bunten Garten der Religionen und Mythologien. Bei den Griechen ist der Regenbogen ja auch personifiziert in einer Gottheit, nicht wahr?
Ja, das ist die Göttin Iris, die kennen wir alle, weil sie auch als Frauenname in unseren Breiten sehr beliebt ist. Mhm. Wir kennen sie auch als Name der Blume und eben auch für die Regenbogenhaut im Auge. Mhm. Iris aber jetzt von ihrer mythologischen Bedeutung her war eine Götterbotin, ähnlich wie Hermes. Sie ist auch ein geflügeltes Wesen, wie es die Götterboten oft sind. Und die Griechen stellten sich vor, dass sie quasi auf der Regenbogenstraße vom Himmel zur Erde und zurückwandert. Und das ist in der Tat ein Symbol, das findet man in Japan, man findet es bei den alten indigenen Kulturen, der Regenbogen als die Verbindung, die den Himmel, natürlich den Ort der Gottheiten, mit der Erde als dem Ort des Menschen verbindet, das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch die Mythologien dieser Welt hindurch.
Wir haben eben schon darüber gesprochen, welche Bedeutung der Regenbogen in den Mythen der Welt hat, aber ganz abseits von diesen großen Menschheitserzählungen. Immer, wenn wir einen Regenbogen entdecken, zieht er ja die Blicke magisch an, viele zücken gleich das Handy, um zu fotografieren. Woher kommt eigentlich diese Faszination für den Regenbogen?
Ja, ich glaube, diese Faszination, Herr Bauerochse, die setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Also ich glaube, das Erste, was eine Rolle spielt, ist, dass der Regenbogen uns zwar geläufig ist, aber dass er trotzdem ungewöhnlich ist. Also man kriegt nicht alle Tage einen zu sehen. Gut, es gibt Zeiten, da ist es häufiger. Es gibt auch Regionen, in denen man öfters mal einen zu sehen bekommt. Aber es erfordert ja eine gewisse Wetterlage, in der sich gleißendes Sonnenlicht und Regenschauer abwechseln. Und die hat man bei uns ja nicht immer. Also es ist etwas Ungewöhnliches, es ist ein Himmelsphänomen. Es lenkt den Blick nach oben und dann spielt dort das Licht plötzlich da, wo man sonst vielleicht gerade noch eine dunkle Regenwand gesehen hatte, spielen jetzt plötzlich Farben, die schimmern, die leuchten. Manchmal sieht man das auch auf Fotos sehr schön, dass der Regenbogen tatsächlich wie ein Tor ausschaut. Ja, das ist dann oberhalb des Regenbogens, es ist dunkler, darunter ist so ein Lichttor. Also das menschliche Auge ist ja auf das Licht hin ausgerichtet. Wir schauen immer dahin, woher das Licht kommt. Und wenn so eine Lichterscheinung am Himmel ist, zieht sie uns allein schon von daher magisch an.
Und dann muss man auch sagen, den Regenbogen an sich, wie soll man sagen, gibt es ja eigentlich nicht. Man kann ihn nicht anfassen. Er ist ein Lichtschauspiel. Aber trotzdem kann er uns faszinieren.
Ja, es gibt ihn nicht. Und das ist natürlich auch das Gemeine, wenn dann die alten Mythologien erzählen, am Ende des Regenbogens würde der dicke Goldschatz auf einen warten. Da kann man lange nachsuchen. Das wird nichts, nicht? Aber ich glaube, weil wir ja über die Faszination gesprochen haben, gerade das ist auch wiederum etwas Besonderes am Regenbogen, dass er ja nicht nur eigentlich immateriell ist, er ist auch fragil. Also er kommt und geht, er ist plötzlich wieder weg. Diese Fragilität des Regenbogens erinnert uns vielleicht auch immer ein Stückchen an unsere eigene Endlichkeit, nicht? Der Regenbogen ist auch ein Hoffnungszeichen. Also unser Leben spielt sich eigentlich ab zwischen Fragilität und Flüchtigkeit und Hoffnung auf der anderen Seite, sodass ich mir vorstellen könnte, dass tief, oder sagen wir so, dass unsere Seele mit dem Regenbogen eine gewisse Resonanz empfindet, weil sie in ihm etwas über ihre eigene Wahrheit vermittelt bekommt.
Er ist flüchtig, er ist fragil und trotzdem kann er auch ja sehr stark motivieren. Der Regenbogen ist schon lange auch ein politisches Symbol, einerseits für den Frieden, andererseits in diesen Tagen besonders aktuell ein Symbol der Solidarität mit der LGBT-Bewegung. Wie kann eigentlich ein so, ja, wie Sie sagen, flüchtiges Farbspiel solch eine politische Kraft entfalten?
Ja, ich glaube einfach, dass das Bunte hat einfach eine hohe symbolische Bedeutung. Tatsächlich, ich weiß auch noch, es gab diese Patsche-Flaggen vor Jahren, das war glaube ich im ersten Irakkrieg oder so, die überall wehten. Und dann hat eben später die LGBT-Bewegung dieses Symbol für sich übernommen. Ich muss sagen, diejenigen, die da das Marketing gemacht haben, waren genial, weil einfach bunt halt etwas ist, was bei uns positiv besetzt ist. Man kann eigentlich fast alles darüber transportieren, wenn man bunt ist, wenn man vielfältig daherkommt, wenn man leuchtend daherkommt. Das hat etwas von Leichtigkeit, etwas Spielerisches. Erinnern wir uns bloß an unsere Kinderspiele. Also wir werden ja laut, immer alle Farben des Regenbogens tauchen irgendwie bei Kinderspielen auf. Also es hat einfach etwas Verheißungsvolles, ne? dieses Bild. Und ob das nun tatsächlich, das müssten uns die Neurophysiologen erklären, an den Farben als solchen liegt oder auch mit den mythischen, symbolischen Bedeutungen, die da sich daran koppeln, darauf möchte ich mich gar nicht festlegen. Aber bunt, Farbe bedeutet Lebendigkeit, bedeutet leicht, bedeutet spielerisch. Und das sind natürlich alles Dinge, die in unserer Gesellschaft hohe Resonanz haben.
Der Regenbogen, ein faszinierendes Symbol und eine schöne Naturerscheinung. Das war der Philosoph und Autor Christoph Quarch. Er antwortete auf Fragen von Lothar Bauerochse. Seit die UEFA die Allianz Arena in Regenbogenfarben abgelehnt hat, zeigen viele Menschen sich mit dem Regenbogen als Zeichen der Toleranz. Es ist der sogenannte Pride Month, übersetzt der stolze Monat, in dem sich Homosexuelle und andere, die nicht in die Norm zu passen scheinen, zu ihrem Selbstbewusstsein bekennen. Auch an einer katholischen Kirche in Wiesbaden ist zurzeit ein Regenbogenbanner zu sehen. Andrea Bonhagen hat sich das mal genauer angeschaut.
Das Regenbogenbanner hing zum ersten Mal letztes Jahr an der katholischen Maria-Hilf-Kirche in Wiesbaden. Erik Tilch von der Jugendkirche Kana sagt, anders als bei der UEFA gab es hier keinen Streit.
Also es ist nicht so, dass wir jetzt die Watsche mal platt gesprochen aus Limburg bekommen haben oder hier aus Richtung des Stadtdekans, sondern uns wirklich mit Respekt begegnet wurde. Man hat uns dann gefragt, was macht ihr hier, was sind eure Ideen und hat uns dann auch wirklich unterstützt.
Die Jugendkirche ist in dem großen alten Bau der Maria-Hilf-Kirche zu Hause, wirkt aber im ganzen Bistum Limburg. Seit anderthalb Jahren gibt es einen Arbeitskreis Queere Jugendarbeit für alle mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und Identitäten. Dazu gehören Gottesdienste, Filmabende und Podiumsdiskussionen. In Wiesbaden betreut Erik Wittmund von der katholischen Jugend einen queeren Stammtisch.
In der Nicht-Corona-Zeit sind wir zwischen 10 und 15 Personen als feste Stammtischgruppe und jeder hat meistens eine neue Person dabei, sodass wir stetig wachsen. Der letzte Stammtisch war zum Thema CSD, zum Christopher Street Day. Sehr bildungsgemäß einen theoretischen Input und dann kommt man sehr schnell in eine offene und persönliche Diskussion.
Für die katholische Kirche ist Homosexualität nach wie vor eine Sünde. Papst, Vatikan bewegen sich nicht in ihrer ablehnenden Haltung. Erik Wittmund.
Dieses große, durchgeschnittene Band versuchen wir wieder zusammenzuknüpfen und daraufhin werden dann vielleicht einzelne queere Menschen sagen, nee, ich verstehe mich als Teil der Community, als Teil der Szene und ich bin Katholikin. Und das ist ein Satz, wenn ich den höre, dann sage ich, wir haben einen sehr großen Schritt in die Richtung gemacht.
Queere Jugendliche würden oft von der Kirche verprellt, sagt Erik Tilch von der Jugendkirche Kana. Er will Jugendliche begleiten, die sich fragen, wie passt meine Sexualität zu meinem Glauben? Es brauche viel Zeit, aber es bewege sich doch etwas in der Kirche.
Sie wird von unten gerade enorm in Bewegung versetzt. Es machen sich unglaublich viele ChristInnen, KatholikInnen auf den Weg. Auch Priester hauptamtliche Angestellte der katholischen Kirche treten ein für eine Kirche in Veränderung, die insbesondere auch queere Menschen anders bewerten soll.
Tilch glaubt, dass viele helfen werden, die Kirche unabhängig von Rom neu zu gestalten.
Die Jugendkirche von Wiesbaden im Zeichen des Regenbogens, Andrea Bornhagen berichtete. Wie lässt sich die Vielfalt im Gottesbild entdecken und was heißt das für das Zusammenleben untereinander, ob nun religiös oder nicht? Diese grundlegende Frage stellt eine Sonderausstellung im Frankfurter Bibelhausmuseum. Dabei geht es um die Geschlechtervielfalt seit biblischen Zeiten.
Im Neuen Testament spricht Paulus von dem Menschen, der nicht mehr in die gesellschaftlichen Rollen gepresst wird vor Gott. Zitat:
Hier gilt nicht mehr Jude noch Grieche noch Sklave noch Freier noch männlich noch weiblich, steht da tatsächlich auch auf Griechisch, sondern ihr seid alle eins.
Veit Dinkelaker, Museumsdirektor im Bibelhaus und Pfarrer, sagt: Ist Eva wirklich aus der Rippe von Adam entstanden, also vom Mann Adam? Oder war Adam vielleicht eine androgyne Figur, in der beides vereint war, Mann und Frau?
In den mittelalterlichen Buchillustrationen bis dahin, dass Evas Oberkörper aus dem anderen Körper rausragt, sodass man tatsächlich eigentlich, wenn man genau hinguckt, eine doppelgeschlechtliche Figur vor sich hat.
Und genau darum geht es auch in der aktuellen Diskussion zum Thema Gender, das derzeit viele Gemüter erhitzt. Welches Geschlecht hat ein Mensch biologisch? Und bedeutet das, dass sich damit festgelegte Rollen verbinden? Dazu gibt es in der Ausstellung eine Station, an der sich drei Betroffene äußern. Zum Beispiel Ines Paul Baumann.
Ines Paul ist beides mein Vorname und entspricht schon ein bisschen so dem, wie es mir auch geht mit der Geschlechterwelt. Also bei meiner Geburt dachten alle, die mich nackt gesehen haben, ich wäre ein Mädchen. Heute denken alle, die mich angezogen sehen, ich wäre ein Mann. Und ich fühle mich eigentlich mit beidem nicht angemessen wahrgenommen.
Als zentrale Figur für diese gesellschaftliche Diskussion steht Conchita Wurst, Travestiekünstler Thomas Neuwirth. Er ist durch seinen Auftritt beim European Song Contest bekannt geworden als der Bärtige, die ein glamouröses Kleid trägt. Künstler Gerhard Goder hat die Figur Conchita Wurst als fast lebensgroße Madonnenfigur aus Holz geschnitzt, die auf einer Mondsichel steht. Eine typische Darstellung der Mutter Gottes in der katholischen Religion. Und diese Figur steht in der Mitte der Frankfurter Ausstellung. Ein Statement für das, worum es hier geht. Nämlich die Frage nach dem Geschlecht und das Angebot, dieses neu oder anders zu denken. Etwa bei den Gottheiten, die in der Ausstellung zu sehen sind, die männlich und weiblich sind. Die Ausstellung im Bibelhaus bietet ganz viele Denkanstöße aus der Geschichte und aus der neueren Zeit über Geschlecht und damit auch die Rolle oder die Aufgaben nachzudenken, die damit verbunden sind. Mit alten Bibeln, Grabungsfunden und einer Fläche spielerisch damit umzugehen. Hinter einer Wand mit einem Loch fürs Gesicht, davor Kleidungsstücke als Elemente, die man auf der Vorderseite der Wand anbringen kann. Die Ausstellung zeigt, Gott ist Vielfalt und auf keinen Fall ein alter Mann mit Rauschebart.
Gott, weiblich, männlich, divers, die Geschlechtervielfalt seit biblischen Zeiten. Diese Ausstellung im Frankfurter Bibelhaus läuft noch bis zum 19. Dezember 2021.
HR Info. Himmel und Erde.
Die katholische Hilfsorganisation Missio hat in der vergangenen Woche gleich mehrfach von sich reden gemacht mit einer internationalen Konferenz in Berlin, wo beklagt wurde, dass es heute immer noch Formen von moderner Sklaverei gibt, wozu auch Kinderarbeit gehört. Und dann gehört Missio zu den Organisationen, die sich an der Woche der Goldhandys beteiligen. Und dabei haben sie deutschlandweit wieder zum Handyspenden aufgerufen. Darüber spreche ich jetzt mit Jörg Nowak. Er ist aus der Presseabteilung von Missio. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, ich grüße Sie, hallo.
Herr Nowak, die Woche der Goldhandys, das ist ja zunächst mal ein witziger Titel für diese Aktion. Wir haben also, wenn wir alte Handys im Schrank haben, offenbar einen Schatz zu Hause?
Ja, das ist der Grund, warum wir diese Recycling-Aktion für einen guten Zweck genauso genannt haben. Woche der Goldhandys, weil sich in jedem Smartphone wertvolle Mineralien befinden, darunter auch Gold. Das sind in jedem Einzelnen nur ganz kleine Mengen, ungefähr so 30 Milligramm. Aber in deutschen Schubladen stapeln sich insgesamt unglaublich viele Millionen von Smartphones. Und wenn man die nicht mehr genutzt werden und wenn man mal diese Menge hochrechnet, kommt man auf schätzungsweise 6000 Kilogramm Gold, die sich in diesen alten, nicht mehr genutzten Handys befinden. Und Das ist ein Schatz, der sollte nicht verstauben.
Tatsächlich ein Rohstoffschatz, den Sie da heben. Sie sammeln das unter anderem eben auch mit Ihrer Unterstützung von Missio und es gibt dann hunderte Sammelstellen bundesweit. Muss man da jetzt als jemand, der das spenden will, noch was Besonderes wissen? Wo geht man da hin?
Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie man sein altes Smartphone für den guten Zweck spenden kann. Das erste ist, wir haben auf der Missio-Website eine Karte, so eine Google Maps-Karte, wo die rund 700 Annahmestellen verzeichnet sind. Da kann man nachgucken und kann schauen, gibt es da eine Gemeinde, wo man das abgeben kann oder im Rathaus oder bei einer Bank und so weiter. Da machen ganz, ganz viele mit. Diejenigen, die sich sagen, jetzt noch so, obwohl Corona ausklingt, ich will gar nicht so viel raus, kann ich das nicht auch irgendwie anders machen? Ja, man kann das anders machen. Man kann zum Beispiel sein altes Smartphone, am besten zusammen mit anderen, an Missio, an die Postadresse in Aachen schicken. Mhm. Und idealerweise sagt man dann noch Freunden, Verwandten und der Familie Bescheid und sagt, hör mal, gib mir doch auch mal dein altes Smartphone, dann lohnt sich das Porto für eine Warensendung und dann schickt man das ein. Was man noch wissen müsste oder sollte, ist, dass unter allen Teilnehmenden wir auch ein sauberes, fair gehandeltes Smartphone verlosen. Und alle, die sich da beteiligen, da gibt es verschiedene Preise zu gewinnen und wir denken uns, dass es auch nochmal sinnvoll ist, auf ganz eindeutig faire Smartphones hinzuweisen. Mhm. Und da kann man auch noch was gewinnen.
Inwiefern verhindert diese Handyaktion, wo Sie Handys, alte Handys sammeln und dann recyceln, moderne Sklaverei? Wo ist da der Zusammenhang?
Ja, der Zusammenhang ist einerseits ganz konkret in dem finanziellen, auch in dem Erlös, den wir bekommen durch diese Recycling-Aktion. Wir haben bislang dadurch rund 100.000 Euro bekommen in Kooperation mit dieser Recyclingfirma. Und dieses Geld fließt in Projekte zum Thema Eine Welt, keine Sklaverei in Ländern wie den Philippinen, Kongo und Ghana. Und damit werden die Menschen dort unterstützt, um Maßnahmen zu ergreifen gegen diese Form moderner Sklaverei. Und damit zeigen wir auch gleichzeitig nochmal auf, wie denn so dieser Teufelskreis aussieht in heutigen Zeiten, wo wir immer noch von Form moderner Sklaverei sprechen müssen, weil diese Mineralien für unsere Smartphones kommen hauptsächlich aus der Demokratischen Republik Kongo und dort wütet ein brutaler Krieg um diese wertvollen Mineralien und Menschen und Familien werden entführt von Rebellen und dann in diesen Goldminen gezwungen zu arbeiten, um diese Mineralien rauszuholen und Vergewaltigung ist eine ganz brutale Kriegswaffe. Die Frauen leiden dort unglaublich. Und da hat Missio Projekte, um diesen Überlebenden des Bürgerkrieges zu helfen, um sich für Frieden und Versöhnung einzusetzen. Und das ist sozusagen am Anfang dieses Teufelskreises ein Ansatz, wo Missio versucht, etwas gegen diese moderne Sklaverei zu machen. Und wenn wir uns dann noch anschauen, wenn dann die Handys produziert sind und nach ein paar Jahren ja oft auch ausgemustert werden, landet Elektroschrott auch oft wieder in Afrika. Also ich habe selber auf einer Elektroschrotthalde in Ghana gesehen, da gab es eine alte Computertastatur mit deutschen Buchstaben, mit Ä und Ü. Dort gibt es alte Handys und sonstige Altgeräte und das ist diese Elektroschrotthalde in Ghana, ist einer der giftigsten Orte der Welt und das ist natürlich auch ein Skandal, dass diese Menschen dort nur überleben können, wenn sie wertvolle Kabel, Drähte, Mineralien aus diesen alten Elektroschrottteilen wieder rausholen. Und auch dort hat Missio ein Projekt, um diesen Familien in Not zu helfen und unter anderem, um den Kindern eine bessere Zukunft und eine saubere Umgebung zu schaffen. Und das sind zwei Beispiele, wie Missio sich da engagiert im Kampf gegen moderne Sklaverei und für eine Welt.
Das heißt Aktion Schutzengel, das, was Sie jetzt beispielhaft genannt haben, das ist eben so eine spezielle Aktion von Missio, wo Sie sich gerade um diese Dinge kümmern. Ihr Aktionsschwerpunkt dort lautet Eine Welt, keine Sklaverei. Sie haben es eben schon genannt. Sie laden dabei unter anderem dazu ein, auch eine Petition zu unterzeichnen. Inwiefern kann meine Unterschrift da eine Hilfe für Sie sein?
Ja, da geht es nochmal um eine besonders, wie wir finden, perfide und brutale Form von moderner Sklaverei. Uns haben nämlich Hilferufe aus Ländern wie den Philippinen erreicht, wo Missio-Projektpartner gegen sexuelle Ausbeutung und sexuellen Online-Missbrauch, besonders an Kindern, kämpfen. Und wir haben festgestellt, dass diese Internettäter häufig aus dem Westen kommen. Und wir unterstützen seit vielen Jahren die Traumaarbeit für missbrauchte Kinder und Frauen. Aber das alleine reicht nicht. Das haben uns auch unsere Projektpartner und Projektpartnerinnen gesagt. Und die Botschaft lautet, nur gemeinsam können wir was gegen diese Verbrechen und gegen diese Internettäter machen. Und deswegen hat Missio in Kooperation mit den Projektpartnern und Experten eine Petition aufgesetzt, mit der wir fordern, dass es einen verstärkten Kampf gegen diese sexuelle Online-Ausbeutung speziell von Kindern geben muss. Und diese Petition umfasst grob gesagt drei Schwerpunkte, nämlich eine Schutzpflicht der Plattformen, der Internetanbieter, weil wir festgestellt haben, dass ganz normale Internetkanäle wie Facebook und Skype genutzt werden, um sozusagen das Tor zu öffnen für sexuellen Missbrauch online mit Minderjährigen. Und da muss mehr passieren. Dann ist sicherlich natürlich eine wichtige Forderung die Stärkung der Strafverfolgung. Die Polizei und das BKA, die tun sicherlich schon alles, was in ihren Kräften steht, aber es muss da mehr Ermittler geben, da muss auch mehr investiert werden. Und dann kommen wir nochmal zu der Frage der sinnvollen Datenspeicherung. Wie lange werden denn die ganzen Daten gespeichert? Da plädiert Missio für mindestens 3 Monate, damit dann die entsprechenden Fälle auch strafrechtlich verfolgt werden. Und unsere Kernbotschaft lautet eben, es gibt zurzeit, so befürchtet das FBI, 750.000 Internettäter, die auf der Suche nach Kindern online sind. Und da muss viel, viel mehr gemacht werden und da tragen wir auch eine große Verantwortung, weil das läuft alles, wie gesagt, oftmals über normale Internetkanäle und Bezahldienste und diese Kinder, die in den Philippinen, aber auch letztendlich hier in Europa in Gefahr sind, da muss mehr passieren und dafür setze ich diese Petition von Missio ein.
Und mehr dazu findet man auch auf den Internetseiten von Missio. Das Stichwort ist Aktion Schutzengel und wir haben darüber gesprochen mit Jörg Nowak von der katholischen Hilfsorganisation Missio. Haben Sie vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Einen schönen Tag.
Gunter Luzzi aus Biblis macht derzeit von sich reden. Er ist nämlich 3 Wochen lang in Hessen unterwegs und zwar geht er zu 23 Hospizen und ist dafür 801 Kilometer meistens zu Fuß unterwegs. Gunter Luzzi ist ehrenamtlicher Mitarbeiter des Hospizes Bergstraße in Bensheim. Und gerade in der Corona-Pandemie brauchen die Hospize zusätzliche Unterstützung. Und da hatte er eine Idee. Er macht sich selbst auf den Weg, um die Arbeit in Hospizen zu bewerben mit dieser ungewöhnlichen Aktion. Mike Marklow hatte den 64-Jährigen kennengelernt und stellt ihn vor.
Gunter Luzzi ist groß gewachsen, hat kurze weiße Haare und ein äußerst sympathisches Lächeln. Seit 5 Jahren ist er ehrenamtlicher Sterbebegleiter und er merkte, dass es die Hospize gerade in Corona-Zeiten schwer haben. Die Gäste, die hier ihre letzten Tage verbringen, durften nicht wie sonst besucht werden und es fehlte auch an Spenden. Da hatte Gunter Luzzi eine Idee.
Also der Ursprungsgedanke kam letztes Jahr. Da habe ich ein Buch gelesen von einer Frau, die durch Deutschland gelaufen ist, auf dem Fernwanderweg, den E6, von Nord nach Süd, Süd-Nord, wie auch immer, Flensburg-Konstanz, ohne Geld. Und das hat mich fasziniert. Da habe ich gedacht, Mensch, weil das war der Beginn der Pandemie, alles zu, alles dicht. Das wäre so eine Idee für unser Hospiz, für die Spenden.
Allerdings sofort die Schuhe schnüren und ab auf den Weg war nicht, denn so eine Wandertour quer durch Hessen braucht eine ordentliche Planung. So setzte er sich mit Sozialarbeiterin Annika Frickel zusammen und schmiedete den Plan.
Ich erhoffe mir von der Tour, dass die Hospize in der Öffentlichkeit mehr wahrgenommen werden. Natürlich, dass auch Spenden eingehen, das ist klar. Und auch, dass das Personal, das hier in unserem Haus und mit Sicherheit auch in den anderen Häusern eine unglaublich wertvolle Arbeit macht. Also ich habe vom Personal und auch die Ehrenamtlichen, die machen alle eine tolle Arbeit. Aber das Personal, das macht so eine wertvolle Arbeit, wenn Sie sehen würden, wie liebevoll hier mit den Gästen umgegangen wird. Das ist einfach toll.
Gunter Luzzi wird bei seinen jeweiligen Etappen in den Hospizen übernachten und viele Gespräche führen. So wie er es jetzt auch schon 2-mal die Woche macht. Luzzi hat schon viele Menschen auf ihre letzten Wege begleitet. Doch manchmal gehen auch ihm immer noch einzelne Schicksale nahe. Deshalb wird er die Tour der Hospize nicht alleine gehen müssen.
Hier im Haus ist es so, dass wir immer jemanden haben, mit dem wir sprechen können, wenn uns irgendwas bedrückt. Umgehend. Und das finde ich das Tolle. Jeder versteht dich, jeder weiß, wovon du sprichst. Und das auch auf meiner Tour. Ich habe einen Freund, der ist Hospiz- und Trauerseelsorger, ein katholischer Pfarrer. und der wird mich auch während meiner Tour betreuen.
Überhaupt haben sich inzwischen sehr viele Menschen gefunden, die Gunter Luzzi ein Stück weit begleiten werden, sagt Sozialarbeiterin Annika Frickel.
Wir haben den Werner Reinke vom hr1, unser Urgestein des Radios, haben wir an Bord holen können. Wir haben den Sebastian Rode im Boot beim Start. Die Offenbacher Kickers werden ein Stück mitlaufen. Also das ist unglaublich, das ging dann einfach.
Ein Marsch zugunsten hessischer Hospize. Gunter Luzzi ist dafür unterwegs und Mike Markloff hat ihn vorgestellt. Und das war's hier mit hr Info Himmel und Erde. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.